ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ich hätte es kaum geglaubt, aber wir haben tatsächlich rote Tomaten in unseren Alles-Möhre-Beeten hier in Hannover beim NDR auf dem Funkhausgelände. War gar nicht so klar, dass das noch was wird, Ralf, dieses Jahr. Ne? Wir hatten Hoffnung, dass sie irgendwann im Laufe dieses Sommers rot werden würden, aber das ist dann doch so schnell passiert. Damit haben wir nicht gerechnet. Es läuft also doch mit den Tomaten. Den aktuellen Stand unserer Beete, den bekommt ihr ja alle zwei Wochen in unserem Podcast Alles-Möhre oder was in der ARD-Audiothek.
Genau, und bevor wir jetzt gleich mal durch die Beete gucken, stellen wir uns kurz vor. Die meisten kennen uns ja natürlich schon, Martina, aber es kommen ja immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazu. Und deswegen, mein Name ist Ralf Walter, ich bin Redakteur beim NDR in Niedersachsen.
Genau, und ich bin Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen. Ralf Gärtner hat schon lange, ich bin neu eingestiegen und so versuchen wir immer auch Anfängerinnen und Anfängern zu sagen, dass das Gärtnern doch gar nicht so schwierig ist.
Und schon einmal ein kleiner Spoiler, gleich gibt es auch noch ausführliche Tipps rund um exotische Zimmerpflanzen und zwar von Antonia Hartwig. Antonia ist nämlich pflanzenverliebt und hat ein Buch über ganz, ganz tolle Zimmerpflanzen geschrieben und Zimmerpflanzen habt ihr ja sicherlich auch und dann wird bestimmt auch der eine oder andere Tipp für euch dabei sein. Du hast ja die Tomaten schon angesprochen, lass uns doch mal ein bisschen näher rangehen. Wir haben da ja eine Buschtomate und eine Stabtomate, also eine, die so ein bisschen kompakter wächst, die Buschtomate, die ist ja gar nicht mal so hoch. Ich würde mal sagen, was meinst du, 30 Zentimeter?
Ich würde sagen 20, aber sie hängt voller orangefarbener Tomaten quasi. Also die sind ein bisschen heller, sind aber jetzt alle reif, würde ich sagen. Alles, was da dran hängt, ist reif und unsere Stabtomate hat so schöne Rispen ausgebildet und hat auch einige rote. Und wir haben ja noch eine wilde Tomate, die sich selber ausgesät hat. Da habe ich gerade schon mal so ein bisschen geguckt und habe die Blätter von der Kartoffel angehoben, weil da wächst die Tomate ziemlich dicht dran und da liegen auch ein paar rote Tomaten.
Ja, Tomatenglück, kann man sagen, ist uns hold. Und die Erdbeeren, die haben ja so Senker oder Ausläufer gebildet gehabt, haben die ja immer noch hier im Beet. Die gehen schon quer durchs Beet durch und wir haben ja einige in Töpfe so geleitet und daraus haben sich schon kleine Mini-Erdbeerpflanzen entwickelt.
Genau, da kann man die jetzt im Spätsommer einpflanzen und dann hat man im nächsten Jahr neue Erdbeerpflanzen. Und ich habe auch gesehen, ein Absenker hat sich hier in den Rasen ausgedehnt. Das heißt, auch im Rasen werden wir nächstes Jahr wahrscheinlich eine Erdbeere haben.
Ja, das kommt davon. Wir waren jetzt zwei Wochen lang nicht an den Beeten. Urlaub war ja auch mal angesagt. Und die Natur macht dann einfach, was sie will. Und das ist ja auch richtig so. Ja, die Bohnen wachsen auch so ein bisschen empor in dem einen Beet. Da haben wir ja an vier Stationen Bohnen gelegt. Und die eine, die ist so ein bisschen auf Abwege geraten. Die rankt sich hier an einer Sonnenblume empor. Also war so nicht geplant, sieht aber auch schick aus und die Sonnenblume wird verkraften.
Ich denke auch, die Sonnenblume war ja auch nicht geplant. Die ist auch entstanden aus einem Sonnenblumenkern aus dem vergangenen Jahr.
Ja, es gibt nichts, was es nicht gibt. Unser Brokkoli entwickelt sich auch, ich würde sagen, ein bisschen merkwürdig. Ne? Also der ist ja oben so wie aufgefächert und hat nur so kleine Rosetten. Normalerweise, wenn man das so im Supermarkt sieht, sieht das anders aus. Ob das noch was wird?
Ich glaube nicht. Der sieht irgendwie so ein bisschen aus, als wäre er komisch geschossen. Ne? Also der hat so einzelne Röschen, keinen großen Kohlansatz. Müssen wir mal Claudia fragen, unsere Gartenexpertin, was sie davon hält. Wahrscheinlich kann man das noch essen, aber er blüht auch schon. Vielleicht haben wir nicht aufgepasst, Ralf.
Ja, wie gesagt, zwei Wochen. Die Zeit haben wir uns dann doch gegönnt und waren weg. Ja, da ist noch mehr, was wir euch vorstellen können.
Genau, wir haben ja eine Zucchini in der Mitte der Milpa und da hängt auch eine dicke, fette Frucht dran. Also bisher nur eine, aber immerhin, die ist erntereif und der Kürbis, den wir so an den Rand gesetzt haben, weil ich mir so sehr einen Kürbis gewünscht habe, der hat auch eine kleine Frucht, aber ist noch nicht besonders dick.
Und ich erinnere mich, du weißt, an so einer Zucchini gibt es männliche und weibliche Blüten und nicht beide bilden Früchte.
Nee, genau, die weiblichen bilden Früchte, wenn sie dann bestäubt wurden mit Teilen der männlichen Blüte.
Ja, einmal hat es geklappt. Wir hoffen mal, dass noch mehr kommt.
Wir stecken ja mittendrin, also in der Erntezeit. Schreibt uns doch gerne mal, wie es bei euch in den Gärten aussieht. Wie läuft es mit den Tomaten? Eher gut, eher schlecht? Wie sieht es auch mit den Kartoffeln aus? Die Bauern gerade in Niedersachsen sind ja, glaube ich, nicht so besonders glücklich über die Lage, weil es so viel geregnet hat, dass es einfach zu feucht ist. Und ich glaube, bei mir zu Hause sieht es auch nicht so richtig gut mit den Kartoffeln aus. Also schreibt uns doch gerne mal an garten@ndr.de, wie es bei euch in den Beeten so läuft, ob die Sonne, die es dann doch hin und wieder gab, den Tomaten geholfen hat und was sonst noch wächst oder nicht wächst.
Das war dann auch unser kurzer Rundgang heute hier durch die Beete auf dem Funkhaushof. Und Martina und ich, wir gehen jetzt rein ins Funkhaus und sprechen dort dann mit Antonia Hartwig. Die sitzt wiederum in einem Studio in Bremen und sie hat ganz viel Interessantes zu berichten rund um tolle Zimmerpflanzen. Da freuen wir uns schon drauf.
Genau, weil wir wollen euch ja nicht nur immer irgendwas Interessantes zu unseren Beeten und zu Gemüse erzählen. Garten und Gärtnern und Pflanzen umfasst ja noch viel mehr. Und deshalb geht's heute mal um Zimmerpflanzen. So, und wir sind jetzt ins Studio umgezogen, damit wir nämlich mit der Antonia sprechen können. Die ist uns nämlich aus Bremen zugeschaltet. Hallo Antonia, schön, dass du Zeit für uns und unseren Podcast hast.
Hallöchen, schön, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns. Bevor wir gleich einsteigen in das Thema Zimmerpflanzen, stellen wir dich mal kurz vor. Du bist eigentlich Landschaftsgärtnerin, planst also eigentlich eher Gärten draußen, aber du hast schon als 10-Jährige deine Liebe zu Zimmerpflanzen entdeckt. Magst du mal erzählen, wie das zustande gekommen ist?
Ja, ich glaube, das wurde mir so ein bisschen in die Wiege gelegt. Meine Mama ist leidenschaftliche Hobbygärtnerin und irgendwie hat sich das natürlich übertragen. Also nicht nur dadurch, dass Mama, Opa, Oma gegärtnert haben, sondern dann kamen irgendwann eben auch die Zimmerpflanzen dazu. Das waren tatsächlich bei mir als erstes Kakteen, großes schwedisches Möbelhaus. Da waren die so schön drapiert in so einem kleinen Gewächshaus. Und als ich das Buch letzt meiner Mama gezeigt habe, hat sie tatsächlich, als sie diesen Satz gelesen hat, auch gesagt, oh, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Und damit hat das Ganze angefangen. Das ist dann weitergegangen. Also ich habe Orchideen gesammelt und irgendwann, ich habe so diese alten Fotoalben meiner Eltern, meiner Großeltern durchblättern und man konnte da diese riesengroßen Monsteras sehen und ich war so scharf auf diese Pflanze, weil ich die noch nirgendwo wirklich gesehen habe, dass ich ab da angefangen habe, wirklich Pflanzen zu jagen. Und meine erste Monstera zu bekommen, das war eine richtige Herausforderung. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen.
Antonia, auf die einzelnen Pflanzen kommen wir ja noch zu sprechen, aber ich muss noch mal nachfragen, du hast dann Fotoalbum rausgekramt und geguckt, da vorne sitzt die Mutter, dahinter da steht der Vater und links und rechts sind ein paar Pflanzen, die will ich unbedingt auch haben.
Ja, war genau. Das so? Ja, genau. Also es war halt so beiläufig. Ne? Man guckt halt normal einfach Fotoalben an und ich sah dann eben diese Pflanzen da drauf und dachte, hä, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das finde ich ja total spannend, diese riesengroßen Blätter. Wo bekomme ich das? Und wenn ja, wie viele bitte?
Wir haben, Martina und ich, ja schon mal einen Podcast oder eine Folge über Zimmerpflanzen gemacht, hier bei uns in Hannover. Ich weiß nicht, hast du die vielleicht sogar auch schon gehört?
Oh, das kann tatsächlich sein, aber wenn, dann ist es ein bisschen her, ne? Ich glaube, das ist ein bisschen her, so ein Jahr oder so?
Mhm, genau.
Ja, ja, okay, da klingelt was.
Ein halbes Jahr. Es war im Winter, weil an den Beeten nichts passiert ist, würde ich fast sagen.
Aber ich schließe daraus, du hörst die Möhre ab und zu.
Ja, total gerne. Und zwar besonders gern, muss ich gestehen, auf dem Weg von und zur Arbeit, weil ich habe einen relativ hektischen Weg mit sehr viel Verkehr, vielen Baustellen und einfach so ein bisschen nervig. Und wenn ich euch dann höre, dann habe ich immer so das Gefühl, ich stehe mit euch im Garten. Und das beruhigt mich extrem und bringt mich runter. Und deswegen ist das irgendwie genau der richtige Ort und Zeitpunkt, um ja bei euch zu sein, theoretisch.
Oh. Das hören wir uns nachher gleich doppelt nochmal an, Martina, was?
Das geht runter wie Öl.
Und Antonia, irgendwann stehen wir gemeinsam irgendwo im Garten und machen was.
Ja, ich hoffe.
Wir können bestimmt noch in Sachen Gestaltung auch einiges von dir lernen. Vielleicht legen wir einfach noch ein Beet an, dann mit Blumen, was dann so richtig schön aussehen soll.
Ja, zum Beispiel.
Mhm. Und dann die tropischen Pflanzen sind dann sozusagen in dein Leben getreten. Wie ist das passiert?
Genau, also das hat quasi, diese Fotoalben haben so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt. Und ein paar Jahre später habe ich ein Buch entdeckt, wo ich zum ersten Mal so ein Urban Jungle, wie man das ja heutzutage sagt, gesehen habe. Also wirklich ein Zimmer voll mit Zimmerpflanzen, die ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Und das hat so, ja, das hat mich so tiefgehend beeindruckt, dass ab dann eigentlich die Liebe losgelassen war. Und ich habe angefangen, wie wild in die Baumärkte zu rennen und zu gucken, wo finde ich diese Pflanzen, die da in diesem Buch sind und auf diesen Fotos sind und warum bekommt man die hier nicht? Weil also in Deutschland war das zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar kein Thema irgendwie. Und das war dann wie so ein Rennen. Ne? Ein Rennen, wann habe ich alle, die da drin sind und ich bin dann hoffentlich auch die Erste und ich will genauso in einem Dschungel leben wie die Menschen auf diesen Fotos.
Oh weia.
Nochmal eine ganz kurze Frage. Du bist ja Landschaftsgärtnerin, das heißt, du kennst dich mit Pflanzen natürlich aus, aber kennt man sich dann automatisch auch mit Zimmerpflanzen aus?
Nein, absolut nicht. Also das ist ja ein ganz anderes Feld. Das heißt, ich habe natürlich auch Ahnung von Bäumen, von Sträuchern, von ja, Gestaltung, von Pflastern natürlich auch. Das habe ich auch gelernt. Mauern und so ein Kram, was so gar nichts mit Zimmerpflanzen zu tun hat. Zimmerpflanzen waren eigentlich immer meine Leidenschaft. Ich habe mich aber aktiv dagegen entschieden, Zierpflanzengärtner zu werden, weil ich gerne ein ganz großes Spektrum an Handwerk haben wollte. Und da fiel bei mir einfach die Wahl darauf, in die Landschaftsgärtnerei zu gehen.
Ah, okay, aber wenn du dir jetzt dieses Wissen aneignest, fällt es dir wahrscheinlich nicht so schwer, weil du zumindest
die Basics,
die Basics kennst
genau.
Und die Fachbegriffe und sowas.
Genau, genau, richtig.
Also Antonia weiß, dass Pflanzen Substrat brauchen, Wasser und auch Licht.
Genau, richtig.
Und soweit wäre ich auch schon gekommen.
Und dann hast du auch noch einen Instagram-Kanal, Toni Dendron,
genau.
Und hast auch ein Buch geschrieben, in dem, ich glaube, es sind knapp 90 Zimmerpflanzen ganz ausführlich beschrieben werden. Wo kommen sie her? Was mögen sie nicht? Was mache ich, wenn die so ein bisschen kränkeln? Und da sind auch ganz tolle Fotos drin. Das Buch ist im Kosmos Verlag erschienen und ich glaube, auch diese Fotos sind von dir.
Ja, genau, die habe auch alle ich gemacht.
Mensch, also eine Tausendsessin.
Ja, ich habe hohe Ansprüche an mich selber und ich glaube, ich habe auch eine spezielle Foto- oder Bildsprache und das habe ich ja auch, also ich mache das ja auch für meinen Instagram-Kanal selber und deswegen war für mich eigentlich auch klar, wenn ich ein Buch schreibe, dann möchte ich auch eigentlich, dass alles von mir kommt.
Okay, dann steigen wir mal ein bisschen ein in die Thematik und gucken mal so drauf. In deinem Buch geht es ja auch um Pflanzenporträts, also du schreibst ja auch, was man beachten muss, wenn man eine Pflanze kauft, wo sie dann am besten stehen sollte, damit dann Pflanze und Standort auch ein bisschen zueinander passen. Und es gibt aber auch ein paar Tipps dazu, worauf ich beim Kauf achten sollte. Und dann legen wir doch gleich damit mal los. Worauf sollte ich denn beim Kauf achten?
Ja, genau. Also am Anfang ist es natürlich wichtig, eine Pflanze nicht einfach nur danach auszusuchen, ob man sie schön findet oder ob man sie toll findet, sondern vor allen Dingen darauf zu achten, ob man ihr überhaupt die Umgebung bieten kann, die sie theoretisch braucht, um zu gedeihen. Das heißt, wenn ich nur Südfenster habe mit brutaler Sonne, macht das natürlich sehr wenig Sinn, sich eine Schattenpflanze da reinzustellen, weil die wird dann einfach nicht glücklich. Und vor allen Dingen, also es ist so ein bisschen wie im Garten, wenn man Pflanzen aussucht, dann sollte man immer gucken, wo ist eigentlich der natürliche Standort der Pflanze, was für Ansprüche hat sie, was braucht sie genau, um eben gut zu wachsen und kann ich ihr das bieten?
Also nicht einfach in ein Geschäft gehen und sagen, ah, die gefällt mir aber. Und dann stelle ich die zu Hause irgendwo hin und nach zwei Wochen, ja, macht sie schlapp. Und dann frage ich mich, woran liegt es eigentlich?
Ja,
weil sie gar nicht da stehen darf, wo sie steht.
Ja, genau. Das ist nämlich irgendwie das, was leider dann passieren kann. Ich muss sagen, ich bin auch jemand, der definitiv ab und zu mal Impulskäufe tätigt. So ist das nicht. Und dann danach denkt, das war jetzt nicht so gut. Das macht man aber ein, zwei Mal und dann weiß man, okay, gut, also das Geld ist auf jeden Fall woanders besser aufgehoben als im Mülleimer.
Und jetzt mal ganz ehrlich, ist bei dir auch schon mal was eingegangen?
Ja, natürlich.
Oh,
auf jeden Fall.
Das beruhigt mich.
Das ist auch total wichtig. Das ist ja auch ein wichtiger Prozess und ich glaube, der gehört auch zum Lernen dazu und seine Pflanzen kennenzulernen. Wenn man nichts schief macht, dann weiß man ja auch nicht, was man noch besser machen könnte. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass einem Sachen eingehen. Mir sind auch schon sehr, sehr teure Pflanzen eingegangen. Das tut weh, das steht völlig außer Frage. Aber es führt dann eben dazu, dass man genau weiß, okay, gut, es hat definitiv daran gelegen oder da muss ich nochmal genauer gucken. Und ja, also mir ist jetzt auch zum Beispiel gerade vor kurzem erst eine relativ teure Pflanze, die habe ich draußen in der Sonne vergessen und da sind mir einfach eiskalt die Blätter verbrannt. Ja, das ist wirklich bitter, aber letztendlich, ich weiß, woran es gelegen hat. Es war einfach zu viel Sonne, ich habe sie vergessen, ich habe sie stiefmütterlich behandelt und jetzt weiß ich, das passiert mir nicht nochmal.
Und relativ teuer, was heißt das so ungefähr?
Ja, also die
in den Hunderten?
Schon noch drüber.
Ui.
Also die hat wirklich, also mittlerweile in der Größe, die sie eben mittlerweile erreicht hat, ist sie schon ein relativ stattliches Exemplar, was eben in der Größe dann doch schon sehr wertvoll ist. Aber nun gut, es ist, wie es ist. Sie wächst, das ist gut. Also sie bringt ein neues Blatt hervor. Ich muss mich von den alten verabschieden. Ne? Mein Umgang ist damit Neustart. Ich zerschneide sie vielleicht, ich topfe sie einfach tiefer ein. Und ja, in ein paar Monaten wird sie aussehen, als wäre überhaupt gar nichts gewesen.
Also sie ist noch zu retten?
Sie ist auf jeden Fall noch zu retten.
Okay, immerhin. Du hast vorhin gesagt, du bist auf Pflanzenjagd gegangen. Wo kaufst du denn heute deine Pflanzen? Und wo würdest du auch empfehlen, mache ich mich vielleicht auf die Suche nach Pflanzen?
Also ich bin tatsächlich ein ganz großer Freund davon, auf den Social-Media-Kanälen Pflanzen zu kaufen, weil ich da meistens die Menschen dahinter, ja, sofern man das im Internet kann, schon kenne. Und ich weiß, wo die Pflanzen herkommen. Außerdem weiß ich dann, die Leute haben die selber vermehrt. Es ist definitiv nichts, was irgendwie mit Raubbau zu tun hat, weil gerade bei Importen muss man da wirklich sehr, sehr aufpassen. Dadurch, dass Pflanzen in den letzten Jahren so populär geworden sind, ist es viel vorgekommen in Südamerika und auch in Thailand oder Indonesien, dass die Einheimischen, denen ich jetzt da gar keinen Vorwurf machen möchte, weil sie natürlich auch irgendwie was vom Kuchen abhaben wollen, in die Natur gegangen sind und Pflanzen aus der Natur genommen haben, um sie dann eben teuer nach Europa zu verkaufen, weil die Pflanzen hier nicht verfügbar sind. Von daher ist so eine Sache natürlich immer sehr viel besser. Ich weiß genau, woher kommt die Pflanze. Kleinanzeigen zum Beispiel ist eine super, super Sache. Man findet da auch manchmal ungeliebte Pflanzen, die vielleicht einfach den Besitzer wechseln müssen, damit sie ein gutes Leben haben. Weil nur weil ich keine Freude an der Pflanze habe, heißt das ja nicht, dass sie nicht jemand anders vielleicht hat. Da kaufe ich eigentlich am liebsten. Es gibt mittlerweile ja auch Zimmerpflanzenmessen. Da kommt dann natürlich eine große Anzahl an Verkäufern zusammen und an auch kleinen Growern, die vielleicht nur hobbymäßig züchten und eigene Pflanzen aus Samen ziehen und so. Das ist auch eine total tolle Möglichkeit, eben andere Pflanzenmenschen kennenzulernen und dann eben beim gemeinsamen Shoppen dann auch wirklich Raritäten und tolle Sachen zu finden, die man so im Baumarkt oder Gartencenter auf jeden Fall nicht unbedingt sieht.
Das finde ich spannend, dass du sagst, soziale Medien oder Kleinanzeigen, weil ich muss da so dran denken, wenn man sich ein Tier anschaffen möchte, wird ja total davon abgeraten, aus Gründen, meinetwegen Hundewelpen bei Kleinanzeigen oder im Internet zu kaufen. Dann finde ich es spannend, dass du sagst, du kaufst deine Pflanzen da. Aber das ist dann doch nochmal ein Unterschied, ob es sich um ein Tier handelt oder um eine Pflanze.
Ja, ich meine, natürlich gibt es da auch Red Flags. Ne? Also man muss da auch schon schauen, so ist das Angebot zu gut, um wahr zu sein. Ich bin auch schon mal jemanden auf den Leim gegangen. Also da kam dann auch gar keine Pflanze mehr an und der Account wurde gelöscht und ja, das Geld war weg. Das passiert halt. Ne? Das ist, da lernt man auch draus. Und mit der Zeit wird man dann auch einfach schlauer. Also ich achte zum Beispiel darauf, dass ich den Verkäufer immer frage, kann ich die Wurzeln sehen? Also ihn dazu animiere, mir nochmal neuere Fotos zu schicken, um zu gucken, ist das Foto, was da in der Anzeige ist, überhaupt real oder hat das irgendwo aus dem Internet selber gezogen und einfach nur reingestellt? Und deswegen muss man da ein bisschen vorsichtiger sein und da ist dann eindeutig eben die sozialen Medien sind da meine erste Wahl. Also es gibt auch total viele Gruppen zum Beispiel, wo man eintreten kann, wo man Gleichgesinnte findet, wo es wirklich viel auch um Tausch geht. Das finde ich zum Beispiel auch großartig, weil man also gar nicht investieren muss in dem Sinne, sondern sagt, okay, gut, ich habe die Pflanze, die findest du toll und du hast die Pflanze, die finde ich toll. Warum tauschen wir nicht einfach? Und wir sind beide glücklich.
Und dann wird die Pflanze in den Karton gepackt, ein Stempel drauf oder die Adresse drauf geschrieben und dann geht's ab. Für ein paar Tage ist sie unterwegs und kommt dann an und wird ausgepackt und ist dann in der Regel auch noch frisch.
Ja, also ich war tatsächlich auch überrascht, als ich das erste Mal eine Pflanze per Post bekam, dass das so gut funktioniert. Man muss natürlich ein paar Dinge beachten. Also sie müssen schon gut verpackt sein. Gerade im Winter ist es natürlich ein Problem, wenn man Pflanzen verschickt, weil tropische Pflanzen brauchen ja eine gewisse Temperatur. Das heißt, wenn ich die bei minus 5 Grad verschicke, das kann schon richtig, richtig in die Hose gehen. Also da muss man natürlich darauf achten, dass man die Pflanzen dementsprechend verpackt, dass Styropor gibt, dass ein Heatpack vielleicht, also dass die Temperatur stabil bleibt und vor allen Dingen, dass der Versand relativ schnell geht. Also wenn dann ein Paket mal ein paar Tage irgendwo hängt und man weiß nicht genau wo, das ist dann schon wirklich ärgerlich unter Umständen.
Ja, dann zittert man wahrscheinlich zu Hause schon. Mhm. Martina, wir haben, glaube ich, bei uns in den Beeten keine Pflanze, die wir verschicken können. Ne?
Wie? Nur wenn Teile davon geerntet sind. Dann würde es wahrscheinlich gehen. Wir könnten dann Saatkartoffeln vielleicht verschenken oder verschicken.
Ja. Aber es gibt ja auch tatsächlich also Staudengärtnereien, die Stauden verschicken. Ne? Also es ist nicht so, dass es das gar nicht gibt. Also es ist schon mittlerweile wirklich gang und gäbe, dass das gemacht wird.
Antonia, wie viele Zimmerpflanzen hast du denn zu Hause?
Wie viele ich habe,
das
kann ich euch gar nicht sagen. Also ich habe irgendwann vor vielleicht 3 Jahren mal gezählt. Da waren es so 260. Ich habe aber aufgehört zu zählen. Das ist, glaube ich, das ist besser für mich. Und
für die Pflanzen.
Ja, genau. Also ich meine, da ist auch Fluktuation drin. Also es gehen immer mal wieder welche und es kommen mal wieder welche rein. Und es ist auch immer fraglich, okay, zähle ich jetzt alle Stecklinge und Anzuchten, die ich gerade da habe, mit. Aber ja, ich habe schon lange nicht mehr gezählt und ich glaube, es ist auch besser so.
Martina, das ist eine Menge. Also das könnte ich mir nicht vorstellen zu Hause. Alleine schon der Gedanke, ich muss da jetzt alle 2-3 Tage gießen, da würde ich ja irre. Aber du hast ja einen eigenen Weg für dich gefunden.
Ja, also 2-3 Tage gießen, nee, das würde ich auch nicht schaffen. Das ist einfach viel zu viel Zeit, die dabei draufgehen würde. Also ich gieße meistens so 7-10 Tage, also alle 7-10 Tage. Es kann aber auch schon mal länger dauern. Also ich bin da so ein bisschen rabenmütterlich veranlagt, was das angeht, weil ich auch denke, meine Pflanzen müssen nicht unbedingt verwöhnt werden. Es ist natürlich schön, wenn es ihnen immer super gut geht, aber wenn ich das Gießen mal vergesse, weil man hat ja auch noch ein Leben, dann ist das auch nicht so schlimm. Also ganz praktisch ist dabei zum Beispiel, ich habe immer so Zeigerpflanzen quasi in einem Raum. Das heißt, ich habe immer eine Pflanze, wenn ich weiß, bei der hängen jetzt die Blätter, dann ist es Zeit, alle anderen auch zu gießen, weil das ist so die erste, die den Kopf hängen lässt, bevor es dann kritisch wird.
Welche ist das denn?
Das ist das Einblatt.
Ach, das Einblatt.
Mhm. Wir haben ja auch zum Beispiel bei unserem Garten draußen gelernt, dass man die Pflanzen auch so ein bisschen dahin trainieren kann. Wenn die nicht von Anfang an so viel Wasser bekommen, dann bilden die längere Wurzeln aus und versuchen eben an das tiefer liegende Wasser zu kommen. Und wenn man die ganze Zeit gießt, dann müssen sie das nicht und dann bleiben die Wurzeln so kurz und dann wollen sie immer ganz viel Wasser haben. Funktioniert das mit Zimmerpflanzen auch? Kann ich die auch dahin trainieren, dass sie länger ohne Wasser auskommen?
Absolut. Also das ist genau das gleiche Prinzip, ne? Also das ist ja, funktioniert bei Pflanzen in den Tropen genauso wie bei Pflanzen bei uns hier. Und letztendlich ist es ja nur eine Pflanze in einem Topf, die sich aber genauso verhält. Also von daher kann man das einfach projizieren und das funktioniert super.
Ja, sie können ja keine längeren Wurzeln bilden, weil dann der Topf kommt.
Ja, sie kommen aber dann irgendwann in so eine Art Drehwuchs, ne? Und wenn ich aber trotzdem immer nur ganz oben gieße und immer nur oberflächlich, dann bleibt trotzdem das hauptsächliche Wurzelwachstum immer im oberen Teil des Topfes.
Dein Buch heißt ja Zimmerpflanzenliebe. Mhm. Und da habe ich auch was gelesen, da wird mir auch klar, wie sehr du deine Zimmerpflanzen liebst. Du gönnst ihnen nämlich manchmal auch eine Wurzelmassage.
Ja, genau, das mache ich natürlich auch irgendwie aus Liebe. Also Wurzelmassage. Ich weiß, dass viele Menschen immer total Angst davor haben, Pflanzen umzutopfen und Wurzeln zu verletzen. Das darf man aber eigentlich gar nicht so sehen, weil Verletzung führt immer zu neuem Wachstum. Ich meine, natürlich gibt es Pflanzen, die empfindlicher an den Wurzeln sind als andere, aber man sollte sich nicht davor scheuen. Gerade Zimmerpflanzen oder Pflanzen im Topf allgemein bekommen häufig, wenn sie lange im Topf stehen, so eine Art Drehwuchs. Und dieser Drehwuchs, der führt eben dazu, dass die Pflanze nach dem Umtopfen, wenn man diesen nicht unterbricht, überhaupt gar nicht die neue Erde wirklich durchwurzeln können und dementsprechend dann auch gar keine Nährstoffe und Wasser aufnehmen. Das heißt, es ist auf jeden Fall das kleinere Übel, die Pflanze ein bisschen zu massieren und die Wurzeln ein bisschen auseinander zu friemeln und dann in die neue Erde zu setzen. Davon hat sie auf jeden Fall mehr und hat so einen kleinen Spa-Day, als wenn man es einfach so lässt und sie dann nur eintopft und hofft, dass es irgendwie besser wird.
Dann müssen wir unseren Büropflanzen ja auch mal so eine kleine Verwöhnkur angedeihen lassen, Martina, was?
Ich glaube auch, die haben das langsam verdient. Ich glaube, die stehen da schon ganz schön lange ohne Wurzelmassage rum.
Und die Blätter auch mal entstauben, das soll auch helfen.
Ja. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Dusche finde ich immer super. Also da kommen wir dann wirklich am Duschtag, nehme ich mir immer irgendwie eine Ecke vor und dann kommen alle in die Dusche, werden ordentlich abgesprüht von oben und unten. Dann läuft das auch mal richtig, richtig satt durch die Erde, das Wasser. Und das ist eigentlich der sogenannte Spa-Day bei mir dann wieder. Und das funktioniert super, kann ich empfehlen.
Wie viel Zeit verbringst du mit deinen Pflanzen?
Ich glaube, oh, das ist wirklich viel. Also ich meine, da ich ja nun schon 8 Stunden am Tag sowieso Zeit mit Pflanzen verbringe durch meinen Beruf, verbringe ich dann den Rest des Tages bis zum Schlafengehen eigentlich auch mit Pflanzen.
Oh Mann.
Gut, es gibt Schlimmeres wahrscheinlich.
Ja. Auf jeden Fall. Also mich beruhigt das auch, ne? Mich bringt das runter. Ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Pflanzen beruhigen und glücklich machen. Und von daher, vielleicht habe ich deswegen so ein schönes Leben.
So, ihr lieben Pflanzen, jetzt macht mal die Äuglein zu, die Blätter drüber. Wir gehen alle zur Ruhe und morgen früh sehen wir uns wieder. So kann ich mir das vorstellen bei dir zu Hause, was?
Genau, also ich rede auf jeden Fall auch mit denen.
Das macht Ralf auch.
Ja, das ist auch wichtig. Also ich glaube schon, aber es gibt ja auch Studien darüber, ne? Wenn man Pflanzen anschreit, dass sie dann nicht so gut wachsen, wenn man lieb mit ihnen redet, dass sie dann eben umso besser wachsen. Und ich glaube, das ist auch so eine Art Beziehung aufbauen zu dem. Also man lernt ja auch irgendwie viel in dem Prozess, Pflanzen zu haben. Und dann, das ist so ein bisschen wie ein Haustier auch.
Ralf, was hast du unserem Mais gesagt?
Unserem Mais habe ich gesagt...
dem alten Mais,
dem alten
der
Mais.
Nicht mehr da ist.
Weg mit dir, oder?
Ich weiß nicht genau, aber irgendwie müsst ihr euch gestritten haben.
Ja, der kam nicht in die Gänge. Der eine, also wir haben da 4 Maispflanzen, weil wir wollen eine Milpa da aufbauen.
Ja, habe ich gehört, ja.
Und der eine war weg, der andere hatte unten so einen Knubbel und da war dann, irgendwann war die Geduld auch am Ende, habe ich mir gedacht. Und dann haben wir unsere Gartenexpertin Claudia Heger dazu geholt. Die hatte natürlich wieder frisch angetriebenen Mais dabei, den haben wir da jetzt reingesetzt und jetzt ist alles Taco. Also
vielleicht lässt du mich mal mit dem Mais reden.
Ja, Martina, okay. Du bist jetzt die Maisbeauftragte.
Yes.
Gut, jetzt haben wir, glaube ich, so das Vorgespräch rund um die eigentlichen Pflanzen, über die wir reden wollen, denke ich, hinter uns gebracht. Wenn du draußen arbeitest als Landschaftsgärtnerin, dann hast du ja die Pflanzen, die eher durch die Blüten beeindrucken.
Mhm.
Wenn wir in der Wohnung sind, sind es meistens dann Blattschmuck. Pflanzen, also wo die Blätter ordentlich was hermachen, von ganz klein bis riesengroß. Ich habe hier Fotos bei dir im Buch gesehen. Meine Güte, du bist ja richtig verschwunden hinter den Pflanzen, hinter den Blättern. Gut, fangen wir mal an mit dem Pfeilblatt.
Mhm.
Das kommt ja von den Philippinen.
Ja, genau, richtig. Also ich habe tatsächlich relativ viele Pfeilblätter. Das war auch eine der ersten Pflanzen, wo ich gemerkt habe, okay, hier geht das nicht so ganz einfach.
Weil also, auf den Philippinen haben wir ganz andere klimatische Bedingungen als hier.
Genau, erstens das und zweitens sind die tatsächlich auch, also meiner Erfahrung nach, mit der Bewässerung etwas zimperlicher. Das heißt, da muss schon ein bisschen Fingerspitzengefühl walten, weil die... lassen ihre Blätter sehr, sehr, sehr schnell hängen, wenn sie zu trocken stehen. Und wenn man sie ertränkt, dann geht das auch ganz, ganz fix, dass gar keine Wurzeln mehr da sind.
Mhm, gut, wer ertränkt wird, klar.
Mhm.
Da ist dann vorbei. Und sie brauchen auch, was wichtig ist, regelmäßig eine ordentliche Düngergabe.
Ja, genau, richtig. Also die sind schon im Verhältnis relativ hungrig, sage ich immer. Und bekommen deswegen bei mir auch ein bisschen fetteres Substrat. Also wirklich, wo sehr viel mehr Humus drin ist. Und dann läuft das eigentlich ganz gut. Super funktioniert übrigens auch bei denen eine Selbstbewässerung mit mineralischem Substrat, was schon vorgedüngt ist. Das habe ich noch nicht so lange bei denen. Das habe ich auch nur teilweise. Ich habe es irgendwann mal ausprobiert, weil ich so ein paar Kandidaten hatte, die wirklich extrem schnell ausgetrocknet sind. Und ich bin relativ lange im Urlaub gewesen und habe gedacht, das kann ich meinem Pflanzensitter einfach nicht antun. Das ist sowieso schon eine große Aufgabe, sich um meine Pflanzen zu kümmern, wenn ich nicht da bin. Und bin dann auf das eben umgestiegen und das funktioniert absolut wunderbar.
Und Pfeilblatt heißt diese Pflanze, weil das Blatt halt unten spitz zusammenläuft und oben ist dann wie so eine Kerbe drin, wie so eine Pfeilspitze.
Ja, genau, richtig. Sieht einfach wirklich so aus wie ein Pfeilblatt, also ja, wie ein Pfeil.
Ich sehe das Foto hier. Das ist wirklich, um panaschierte gibt es, also hell- und dunkelgrün gemusterte Blätter, ganz apart.
Mhm, ganz, ganz schick, auf jeden Fall, finde ich auch.
Okay, aber auch nicht ganz einfach zu pflegen offenbar. Das gilt ja dann auch für die Anturi- oder Flamingo-Blume, oder?
Mhm, genau.
Also, hast du ja gedacht, sowas kommt mir nie ins Haus, ne, früher.
Ja, habe ich früher gedacht, weil man kennt ja diese klassische Flamingo-Blume mit diesen quietschroten Blüten und das war nie mein Ding. Also
habe ich zu Hause im Arbeitszimmer auch. Und
hast du zu Hause? Okay.
War ein Geschenk, ja.
War ein Geschenk, hättest du es dir auch selber gekauft?
Natürlich.
Nein, also das war einfach nie so richtig mein Ding. Mich hat das auch immer so ein bisschen oder mich erinnert das immer so ein bisschen an Arztpraxen. Das ist vielleicht auch gemein und es gibt bestimmt auch Leute, die unheimlich lieben und dem möchte ich gar nicht auf die Füße treten. Aber mich hat das nie so richtig gereizt. Ich bin auch kein großer Fan von Rot. Also ich mag Rot einfach auch nicht so wahnsinnig gern. Vielleicht hat es auch damit was zu tun. Aber als ich dann zum ersten Mal diese samtigen Anturien gesehen habe und diese riesengroßen Blätter, war es einfach völlig um mich geschehen und es war klar, okay, gut, ich brauche auch Anturien, eindeutig.
Da streichelst du dann abends immer die Blätter wahrscheinlich, ne?
Ja, quasi. Also das ist schon auch ein Kaufkriterium, das einmal anzufassen und zu sagen, oh, das ist ja ein Wahnsinn.
Gut, also da ist immer Spektakel bei dir. Mhm. Martina, was sagst du dazu?
Das klingt auf jeden Fall aufregend. Ich bin in deinem Buch auch über die Zimmertanne gestolpert. Ich wusste tatsächlich gar nicht, dass man sich Tannen in der Wohnung halten kann oder im Haus.
Ja, das ist tatsächlich auch nur bei der so. Also ich wüsste auf jeden Fall nicht, welche andere Tanne man noch drin halten kann, ohne dass sie wirklich dann irgendwann knusprig wird. Ich finde die super, super schön. Ich finde, das ist eine total tolle Pflanze, die absolut unterschätzt wird. Und gerade so in großen, etwas kühleren Räumen macht die einfach so viel her, weil die so eine tolle Struktur hat. Das ist halt was ganz, ganz anderes, finde ich.
Wird aber jetzt nicht 3-4 Meter hoch.
Kann theoretisch schon relativ groß werden, aber meistens, ich sage immer in Gefangenschaft, ne, da bleiben sie meistens kleiner.
Das heißt, es ist auch nicht ganz artgerecht, so eine Zimmertanne.
Ja, also wenn man darüber nachdenkt, ist es ja grundsätzlich nicht wirklich artgerecht, Zimmerpflanzen zu haben.
Aber ein Fisch als Pflanze. Das würde gehen. Die Forellenbegonie nämlich.
Ja, ein absoluter Klassiker. Ich finde, es ist eine sehr, sehr gute Anfängerpflanze auch, weil sie sich ultraleicht vermehren lässt. Damit kann man das wirklich super üben. Und diese Punkte auf den Blättern, die ja der Pflanze ihren Namen gegeben hat, die sind einfach so besonders und so schick. Mich erinnert das immer an so ein gepunktetes Röckchen und deswegen mag ich die auch so gern.
Also das Blatt ist grün und darauf sind dann diese hellen Punkte, eben so ein Forellenmuster, und die Blattunterseite, die ist dann wiederum rot.
Genau.
Also Wahnsinn, was eine Pflanze alles bieten kann.
Mhm. Mutter Natur.
Ich muss nochmal nachfragen, warum blühen Zimmerpflanzen eigentlich dann so selten? Also warum sagen wir, das sind Schmuckpflanzen oder Blattschmuckpflanzen?
Also bei den meisten Blattschmuckpflanzen ist es so, dass die Blüte gar nicht wirklich besonders auffällig ist oder besonders schön und meistens sogar auch die Pflanze ein bisschen schwächt. Das heißt, es ist gar nicht unser Ziel, die Pflanze zum Blühen zu bringen. Erstens, weil es sowieso nicht wirklich hübsch anzuschauen ist meistens, und zweitens, weil wir unter Umständen eben ein paar Blätter einbüßen müssen.
So, und jetzt? Martina, guck, was macht ihr da wieder? Trommelwirbel, wir kommen nämlich jetzt zu deiner absoluten Lieblingspflanze, Antonia. Das ist das Fensterblatt Monstera Deliciosa Thai Constellation. Warum gerade die?
Ah, ist einfach, ich liebe sie. Also ich glaube, dieses spezielle Exemplar, das liebe ich auch so sehr, weil ich sie als kleine Pflanze gekauft habe und sie mittlerweile wirklich ein Monster ist. Man kann es nicht anders sagen. Die Blätter sind so riesig und die Panaschierung dieses Exemplares ist wirklich so schön fein gesprenkelt. Mich erinnert das immer an so einen Sternenhimmel und deswegen liebe ich diese Pflanze einfach über alles. Und ich weiß so, wenn ich mich für eine einzige Pflanze aus meiner Sammlung entscheiden müsste, es wäre immer die.
War die nicht auch vor Jahren mal unheimlich teuer, wenn man die erwerben wollte?
Ja, die war unheimlich teuer, ganz, ganz selten, und ist dann aber in Tissue Culture gekommen, also wird jetzt quasi im Labor vermehrt und dementsprechend dann wurde sie sehr, sehr viel verfügbarer.
Mhm. Gut, und ich könnte sie ja auch, wenn ich will, selbst vermehren.
Ja, genau, richtig.
Wie mache ich das?
Also bei der ist es zum Beispiel so, dass man tatsächlich einfach Stecklinge nehmen kann. Das heißt, zwischen zwei Blattknoten schneidet man beherzt und die Schnittstelle lässt man etwas trocknen. Meistens, oder wenn man Glück hat, zeigen sich bis dato schon so Luftwurzelansätze. Und diese Luftwurzeln, die verändern sich dann zu richtigen Wurzeln, wenn die Pflanze oder der Steckling in dem Falle ein entsprechendes Bewurzelungssubstrat kommt. Das kann einfach nur Wasser sein oder Perlit zum Beispiel oder Erde einfach nur, die man feucht hält. Und ja, dann wächst schon bald die Pflanze einfach weiter.
Super. Also ruhig mal versuchen zu Hause.
Auf jeden Fall.
Und ich habe mich total gefreut, weil ich habe in deinem Buch auch einen alten Bekannten von mir gesehen, nämlich den Zwergpfeffer.
Ah!
Habe ich auch mehrfach zu Hause in kleinen Töpfchen. Und wenn ich da drauf gucke, es ist ja tatsächlich so, die Blätter erinnern ja an kleine Wassermelonen, so von der Musterung.
Ja, total. Ich finde das super, super schön, weil die einfach ja eine ganz besondere Blattfärbung hat. Und das ist einfach was ganz, ganz anderes. Und ich finde auch toll beim Zwergpfeffer, dass es auch eine Pflanze ist, die einfach mal klein bleibt. Weil viele Pflanzen, die ich zu Hause habe, die nehmen enorm an Größe zu mit der Zeit. Und es ist einfach auch schön, mal ein paar kleine, kompakte Sachen zu haben, die man irgendwo hinstellen kann, wo sie nicht sofort den ganzen Raum einnehmen wollen.
Und der Zwergpfeffer braucht wirklich auch nicht ständig Wasser. Den habe ich auch schon mal mehr als eine Woche lang vergessen. Und ja, er hat sich wieder berappelt. Das sind 4 Pflanzen in einer größeren Schale. Und ich freue mich immer, wenn ich die Tür aufmache und dann sind meine Pfefferchen da, Martina.
Und lächeln dich an, ja?
Ja. Aber sie guckt schon wieder so.
Ja, so ganz, also Ralf und seine Pflanzenromantik. Mhm. Wer seine Pflanzen vielleicht nach Namen kauft, der könnte sich ja die UFO-Pflanze zulegen oder die Mondsamenpflanze. Das finde ich wiederum schön.
Mhm. Finde ich auch. Mondsamenpflanze finde ich auch einen wunderschönen Begriff. Ist auch tatsächlich eine super tolle Pflanze. Sehr minimalistisch, finde ich. Sehr strukturstark, aber dennoch. Aber auch nicht ganz einfach. Und
warum?
Das ist ja eine Kaudexpflanze, das heißt, diese Pflanze kommt aus einer Knolle. Und Kaudexpflanzen haben auch die Eigenschaft, dass sie eben nicht das ganze Jahr grün sind, sondern sie in eine Art Winterruhe gehen. Das kann manchmal kann sich das so äußern, dass sie einfach gar nicht mehr weiter wachsen. Es kann aber auch passieren, dass das Laub einfach komplett zurückgeht. Das heißt, man muss es abschneiden und dann guckt man halt unter Umständen für mehrere Monate einfach nur auf so eine Knolle.
Okay, da muss man dranbleiben und auch aushalten.
Genau, und man muss auch einfach akzeptieren, dass es manchmal Winterruhe gibt. Ich habe mehrere Knollen, die das machen und die kommen dann einfach irgendwo ins Regal und dürfen ihre Ruhe genießen. Ich stelle irgendwas anderes davor, vergesse sie und freue mich dann aber umso mehr in der nächsten Saison, wenn ich sie wieder aufwecken kann.
Und jetzt geht es weiter in der Rubrik Pflanzen, die auch reif hat. Ich habe nämlich von den Kolleginnen vor einiger Zeit, als ich Geburtstag hatte, einen Philodendron bekommen, also so einen Baumfreund. Mhm. Da habe ich mich sehr gefreut, steht bei mir auf der Fensterbank im Büro und wächst fröhlich vor sich hin. Du hast früher dich nicht so richtig rangetraut an den Philodendron, warum nicht?
Ich glaube, das ist sowieso grundsätzlich so, dass ich immer Angst hatte, neue Gattungen auszuprobieren, weil ich dachte, jetzt funktioniert das sehr gut und warum will ich mich jetzt wieder ins kalte Wasser schmeißen und vielleicht unter Umständen einen Rückschlag erfahren, aber letztendlich kann ich mich sowieso nicht lange wehren und dann geht's einfach los.
Du hast auch so eine Pflanze geschenkt bekommen, habe ich gelesen, ne? Ein Freund war das.
Nee, nicht geschenkt bekommen, also ne, aber ich sag mal Freundschaftspreis.
Okay, immerhin.
Genau, aber das ist natürlich, weil ich weiß, dass mein Freund eben genau diese Pflanze vermehrt hat, gezüchtet hat und diese Pflanze stand wirklich sehr, sehr, sehr lange auf meiner Wishlist, völlig außer Reichweite. Das steht absolut außer Frage, weil das einfach wirklich ein teures Gerät ist, wenn man das mal so sagen kann. Aber dadurch, dass ich sie nun von einem Freund bekommen hat sie nicht nur einen großen finanziellen Wert, weil es ist auch auf jeden Fall eine Investition, aber vor allen Dingen einen ideellen Wert für mich. Und das finde ich sowieso das Schönste, wenn man Pflanzen von Freunden bekommt oder von Familie bekommt und dann immer an die Menschen denkt, wenn man die Pflanze anguckt. Also jedenfalls geht es mir so.
Oh, mir würde es auch so gehen.
Fleischfressende Pflanzen. Ich finde die wirklich spannend. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass die, also klar, man kennt das, diese Venusfliegenfall, da fliegt eine Fliege rein und dann macht es schnapp und dann ist es um die Fliege geschehen.
Ja, Martina, oder wenn du Trauermücken zu Hause an Pflanzen hast, stellst du so eine daneben und vielleicht ist dann die Trauermückenplage irgendwann weg, Antonia.
Ja, genau. Also das funktioniert 1A mit dem Fettkraut. Das ist wirklich meine Trauermückenfalle Nummer 1. Sehr, sehr zuverlässig. Die Trauermücken fliegen total auf diese Pflanze ab, kleben fest und das Problem hat sich bald von alleine erledigt. Ein Alleskönner.
Ja, du nennst die ja auch liebevoll Fleischies.
Oh Gott. Ja, ich neige dazu, meine Pflanzen zu verniedlichen. Das könnte durchaus sein. Ich finde Fleischies einfach nett, weil ich finde, man hat immer oft so den Eindruck von diesen fleischfressenden Pflanzen, dass sie so skrupellose Monster sind, wenn man so an Comics denkt zum Beispiel, wo oft eben die Venusfliegenfalle thematisiert wird. Und eigentlich ist es ja nur ein Überlebensmechanismus und sie verdienen auf jeden Fall sehr viel mehr Aufmerksamkeit, weil das wirklich wunderschöne Pflanzen sind, mit denen sich leider viel zu wenig Menschen beschäftigen.
Wo müssten die denn stehen?
Also die müssten auf jeden Fall sehr sonnig stehen. Also die brauchen sehr viel Licht. Aber was noch viel, viel wichtiger ist, dass sie feucht stehen müssen. Also man sollte sie grundsätzlich eigentlich anstauen. Damit ist man auf der sicheren Seite. Das heißt, ich habe meine fleischfressenden Pflanzen immer in so einem kleinen Unterteller, also so einem relativ flachen Topf, wo ich eben sehen kann, dass da immer so ein Zentimeter Wasser drin steht. Weil das absolute Gift für Fleischis ist, wenn sie austrocknen.
Und was ist, wenn die keinen Fleischnachschub bekommen?
Das ist in der Theorie auch nicht so ein Problem. Man kann fleischfressende Pflanzen auch düngen. Da sollte man aber darauf achten, dass man...
Mit Mett.
Genau, richtig. So ein paar. Man kann theoretisch Fliegen reinschmeißen. Das geht, das funktioniert. Also, oder wenn man sie mal für ein paar Tage auf ein Fensterbrett stellt, wenn man gerade ein paar Fliegen drin hat, das funktioniert manchmal auch. Natürlich ist das aber keine verlässliche Nahrungsquelle. Das heißt, dann sollte man schon, wenn die Pflanzen eben drinstehen und nicht ihren normalen Nährstoffhaushalt damit ausgleichen können, dass sie kontinuierlich Insekten zur Verfügung haben, dann sollte man schon dafür sorgen, dass sie eben ab und zu mal einen entsprechenden Dünger bekommen.
Jetzt muss ich wirklich meine Vegetarierin-Seele mal fragen, ob es okay ist für eine Vegetarierin, sich fleischfressende Pflanzen in die Wohnung zu stellen. Ist wahrscheinlich schwierig. Ich weiß noch nicht.
Also ich esse auch relativ wenig Fleisch. Ich würde mich immer noch mal als Flexitarier bezeichnen. Aber diese Gewissensbisse, die habe ich tatsächlich nicht.
Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht ist das so mit Mücken oder Lebensmittelmotten, vielleicht werden die ja auch gefressen.
Also ich finde es zum Beispiel sehr interessant bei der Kannenpflanze, wenn ich da ab und zu mal in die Kannen reingucke, was
also,
ich da...
Also Antonia, jetzt müssen wir mal kurz, du weißt, wie die aussieht. Wir wissen auch ungefähr, wie die aussieht, aber vielleicht wissen ja einige andere nicht, wie so eine Kannenpflanze aussieht. Also die hat so ein langes Blatt oder mehrere lange Blätter. Und am Ende dieses Blattes, also vorne über, hängt unten so eine, ja, wie so eine kleine Kanne dran.
Genau. Das ist aber auch tatsächlich ein Teil des Blattes.
Und das ist eben ja diese Auffangstation für Tierchen sozusagen, diese Kanne.
Genau, das ist das Fangorgan und in diesem Fangorgan, also in dieser Kanne am Boden, da befindet sich eine Flüssigkeit, die dann die Insekten, wenn sie dann den Weg in die Kanne schaffen und abrutschen und reinfallen und nicht mehr rauskommen, das Insekt dann eben zersetzt. Manchmal sogar, also bei ganz großen Spezies ist es sogar so, dass da manchmal Nagetiere oder Frösche drin sind.
Jetzt hören wir aber auf, Martina. Ja.
Okay, aber wenn du da reinguckst, dann in die kleineren Ausgaben vielleicht?
Dann sehe ich da manchmal wirklich, also Tiere drin, wo ich gar nicht wusste, dass die in diesem Gewächshaus quasi rumlaufen. Also diverse Spinnenarten, irgendwelche Mückenarten, manchmal vielleicht auch eine Wespe oder so. Also das ist wirklich interessant, da ab und zu mal ein Auge reinzuwerfen und zu gucken, ja, was hat denn überhaupt meine Pflanze so gefangen?
Also nicht, dass aufs Versehen eine Biene reingerät, ne? Das wäre schade.
Nee, das wäre auf jeden Fall schade. Habe ich aber tatsächlich bis jetzt auch nicht beobachtet. Aber Spinnen sind da schon sehr, sehr häufig drin.
Okay, da machen wir jetzt mal einen Punkt und gucken noch auf andere Pflanzen ganz kurz noch. Und zwar die, die ja vielleicht für Berufstätige super geeignet sind, die wenig Pflege brauchen. Also die stelle ich mir dahin im Topf, gucke mir die an und alle paar Wochen muss ich mich mal darum kümmern. Da gehört ja unter anderem die Glücksfeder dazu oder Zamio culcas. Also ne, ist ja eine Pflanze, ich glaube, die kommt aus Afrika.
Ja.
Na, ist so ein Stiel und da sind so links und rechts jeweils die, ja, wie, ja, so gefiedert, so.
Genau,
heißt gefiedert. Heißt ja auch Glücksfeder, ne?
Ja, genau, richtig. Kann man sich vorstellen, wie so lange, kleine Federchen irgendwie. Dafür hat sie ja auch wahrscheinlich den Namen. Ist eine super Pflanze für Leute, die eben nicht viel zu Hause sind und keine Zeit haben, sich großartig um Zimmerpflanzen zu kümmern. Wirklich sehr, sehr dankbar. Passt sich auch super an einen Standort an. Also kann sehr sonnig stehen, kann aber auch relativ dunkel stehen. Braucht wirklich sehr, sehr, sehr wenig Wasser und erträgt eigentlich eher. Also da muss man sich wirklich zurückhalten und sie ist absolut nichts für Vielgießer.
Also so ähnlich wie der Bogenhanf.
Genau, korrekt. Das ist dann der zweite Anwärter auf die Pflanze für Faule, sage ich immer.
Stand ja früher in fast allen Kneipen am Fenster, weil da musste man nichts machen, ne?
Ja, genau, richtig. Und das ist ja auch heute noch so. Also ich habe zum Beispiel im Schlafzimmer, habe ich gerne tatsächlich auch genau diese beiden stehen, weil ich da einfach nicht so oft reingehe, halt zum Schlafen. Und deswegen habe ich da eben Glücksfeder und Bogenhanf stehen. Und ja, die bekommen wirklich, also ich sag mal, Es kann schon mal sein, dass die auch mal so anderthalb Monate ohne Wasser auskommen müssen. Aber das geht.
Monate.
Ja. Das schaffen andere wahrscheinlich nicht. Woran merkt man denn, dass es den Pflanzen vielleicht nicht so gut geht, außer dass sie dann mal die Blätter hängen lassen?
Also das Erste ist natürlich, wenn eine Pflanze nicht wächst, dann ist irgendwas faul. Also es gibt natürlich Pflanzen, die relativ langsam wachsen. Das muss man natürlich bedenken. Aber wenn sich so in einem Jahr gar nichts getan hat, dann muss ich definitiv schauen, ist da irgendwie was im Gange, ist, hat die Pflanze vielleicht Schädlinge, fühlt sie sich an ihrem Standort nicht wohl. Und ja, wenn die Blätter dann erstmal hängen, dann ist eigentlich auf jeden Fall klar, dass irgendwas nicht in Ordnung ist und man muss schon genauer auf die Suche gehen.
Und im Zweifel nochmal umtopfen, anderer Standort, mehr genau. Wasser, weniger Wasser.
Genau, also ich bin immer, also zuerst gucke ich eigentlich immer, ob es irgendwie Schädlinge gibt, weil das ist das, was eigentlich ja meistens auch das Schlimmste ist, so eine Pflanze neu bewurzeln, das ist nicht so das allergrößte Drama, aber so ein Trips, das ist schon, kann bei einer großen Zimmerpflanzensammlung echt ein Gegner werden, wenn der Befall erstmal stark ist und da muss man wirklich sofort handeln.
Was machst du dann?
Also ich benutze am liebsten Nützlinge tatsächlich. Das funktioniert super, super gut. Man muss sich am Anfang vielleicht ein bisschen überwinden, weil man dann sich ja Krabbeltiere theoretisch in die Wohnung holt. Aber die Natur, die weiß schon am besten, wie man solche Sachen reguliert. Und deswegen funktioniert das auch eigentlich immer zu 100%. Also ich habe immer den besten Erfolg mit Nützlingen gehabt.
Ja, Antonia, dann würde ich mal sagen, und ich sage es auch, ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür, dass du mit uns gesprochen hast, hier in dieser Folge von Alles Möhre oder was. Und für mich steht fest, bevor ich ins Bett gehe, drehe ich noch eine Runde durchs Haus und verabschiede mich von all meinen Zimmerpflanzen und wünsche denen eine gute Nacht.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ja, nochmal der Hinweis auf dein Buch. Das ist ja im Kosmos Verlag erschienen, kostet 26 Euro, heißt Zimmerpflanzenliebe. Und ich glaube, da werden ganz viele Feuer angezündet in Sachen Zimmerpflanzenliebe.
Ich hoff's.
Vielen Dank, Antonia.
Ja, vielen lieben Dank euch und ich freue mich.
Ja,
danke
bis bald.
Dir. Ciao. Tschüss. Und das war dann auch schon wieder eine Folge von Alles Möhre oder was? Gartenfragen von euch an uns schickt ihr gerne per Mail an unsere Adresse garten@ndr.de oder ihr schickt eine Sprachnachricht über die NDR Niedersachsen App. Und die nächste Möhre gibt es dann in 14 Tagen in der ARD Audiothek. Und wenn ihr schon in der Audiothek seid und ihr euch für Zimmerpflanzen interessiert, dann hört doch auch Der Hype um Zimmerpflanzen an. Das ist eine Folge des Podcasts Das Wissen von SWR Kultur. Und es geht darum, dass Zimmerpflanzen oft aufwendig gezüchtet und gepflegt werden, die Herstellung aber oft nicht ganz so umweltfreundlich ist. Trotzdem schwören viele Pflanzenfans auf die positive Wirkung ihrer Zimmerpflanzen. Zu Recht. Findet ihr auch in der ARD Audiothek. Und Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und Ralf Walter, Redakteur beim NDR.
Wir sagen jetzt Tschüss und wir sprechen jetzt noch mit unseren Pflanzen drin und draußen und hoffen, dass es was bringt.
Und ich wünsche euch wieder am Ende viel Erfolg und Spaß im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon und natürlich auch mit euren Zimmerpflanzen. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen. Zu hören in der ARD Audiothek, in der NDR Niedersachsen App und überall da, wo es Podcasts gibt.